Hallöchen, Laura.
Hallo, Sarah. Am Abend des 20. Februar 2015 ist Betty gemeinsam mit ihrer Tochter Natascha unterwegs. Die beiden haben eine Karaoke-Nacht zusammen verbracht. Plötzlich klingelt ihr Handy. Es ist ihre älteste Tochter Sam, die komplett hysterisch ist. Betty versteht kaum, was Sam ihr sagen möchte. Doch als sie es versteht, bricht in ihr blanke Panik aus. Sie verspürt eine Angst, die sie noch nie zuvor gefühlt hat. Sie schaut Natascha an und sagt, steig sofort ins Auto. Die beiden machen sich nun umgehend auf den Weg zu Sams Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren 5 Kindern lebt. Allerdings ist es von ihrem Standort aus eine Stunde mit dem Auto entfernt. Aufgrund dessen ruft sie ihre Schwester Ginger an. Diese wohnt nur 10 Minuten von Sam entfernt und macht sich ebenfalls sofort auf den Weg. Währenddessen setzt sie einen Notruf ab, trifft jedoch vor den Einsatzleuten vor Ort ein. Mit bei ihr ihr Ehemann. Sie gehen nach oben ins Schlafzimmer. Dort liegt Sam, mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt. Noch dazu sind ihre Beine zusammengebunden. Sie weint hysterisch und schreit, dass Ernie gefunden werden muss. Ihr Ehemann. Die Kinder kommt es Ginger in den Sinn und sie stürmt los ins Kinderzimmer. Erleichterung, den Kindern geht es gut. Sie schlafen seelenruhig in ein und demselben Zimmer. Sie geht zurück zu Sam, um sie von ihren Fesseln zu befreien, und gemeinsam warten sie auf das Eintreffen der Polizei. Die Jagd auf ihren Führer und die Suche nach Ernie beginnt.
Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so.
Und das kann ja wohl jeder gut gebrauchen. Also wir beide nutzen das ja oft zum Beispiel, wenn wir am Reisen sind und unsere aktuellen Trash-TV-Folgen streamen wollen.
Ja, essentiell auf jeden Fall. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen und das schon ab 8,99 Euro im Monat. Und man kann monatlich zwischen den 12, 17 und 27 GB wechseln, je nach Bedarf, was ich persönlich besonders praktisch finde.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Und was wir zwei, Sarah, ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet-Flat und das Wi-Fi-Calling. Und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier NeukundInnen wieder aufgepasst. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und diejenigen, die bei unserem Live-Auftritt dabei waren, die haben sicherlich mitbekommen, dass wir heute den Fall behandeln, den ich beim Live-Auftritt behandelt habe. Und auch wie letzten Monat bekommt ihr dafür dann nochmal eine Extra-Folge on top am Ende des Monats. Wir springen nun direkt wieder in die Anfangsszene der Folge zurück. Die Polizei trifft ein, während Ginger gerade mit ihrer Nichte die Treppe nach unten geht. Und umgehend wird Sam befragt. Die Beamten wissen, dass sie nun schnell agieren müssen, wenn sie Ernie noch lebend wiederfinden wollen. Sam erzählt ihnen, dass drei Männer ins Haus eingebrochen seien und die beiden im Schlaf überrascht haben. Sie hätten Ernie mitgenommen, ihn vor ihren Augen mehrfach mit einer Pistole geschlagen und sie dann gefesselt. Erkannt habe sie keinen der Männer, da sie alle eine Maske trugen. In der Zwischenzeit beginnen die Beamten, den Tatort zu sichern und alles zu fotografieren. Und etwa zu dieser Zeit werden die Kinder dann auch schon ins Auto von Sams Mutter gebracht. Was die Polizisten direkt bemerken, ist, dass nichts aus dem Haus entwendet wurde. Alle Wertsachen sind noch an Ort und Stelle. Dafür finden sie jedoch Spuren eines Kampfes in Form von Blut an der Wand. Noch dazu ist die Haustür komplett zerstört und liegt in einzelnen Teilen mitten im Haus. Daneben mehr Blut und einige Haare. Auf den ersten Blick scheint also vieles für eine persönliche Tat zu sprechen und nicht etwa für einen fehlgeschlagenen Einbruch. Sam soll die Ermittler nun aufs Revier begleiten, um ihre Aussage dort erneut zu tätigen. Und an dieser Stelle, ihr kennt das, sprechen wir erst einmal darüber, wer Sam überhaupt ist. Geboren wird sie am 28. August 1989 und wächst in Mount Pleasant in Texas auf. Sie hat eine jüngere Schwester Natasha, die wir bereits kennengelernt haben, und einen jüngeren Bruder mit dem Namen Daryl. Ihre Familie beschreibt sie als sehr freundlich, sprudelnd und extrovertiert. Noch dazu sei sie sehr mütterlich, also kümmert sich einfach gern um andere und möchte unbedingt selbst einmal Mutter werden. Genau diese genannten Eigenschaften spiegeln sich in ihren YouTube-Videos wider. Denn Sam hat einen eigenen YouTube-Account. Ihr Traum ist es, damit irgendwann einmal Geld zu verdienen. Und eigentlich hat sie damit zu einer sehr guten Zeit angefangen, sag ich mal. Denn zu diesem Zeitpunkt war YouTube noch nicht so groß wie jetzt und sie hätte es dort schon zu etwas bringen können. Ihr erstes Video wird am 15. November 2010 veröffentlicht. Stand heute, der Account existiert noch, hat sie dort 88 Videos und 1490 Abonnenten. Im Rahmen der Recherche habe ich in alle Videos einmal reingeschaut, um einfach mal zu schauen, über was sie dort spricht oder auf was ihr Account überhaupt abzielt. Was einem direkt auffällt, ist, dass die Kamera eine sehr schlechte Qualität hat und sie die Kamera zum Teil so hält, dass man sie nicht mal richtig gut sehen kann. Also zumindest aus einem sehr ungünstigen Winkel. Ein Konzept hat sie dabei nicht so wirklich. Sie spricht in den ganzen Jahren einfach über ihr gesamtes Leben, sie zeigt ihre Kinder, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, spricht über die Filme, die sie gesehen hat oder filmt Schminktutorials. Sie spricht aber auf jeden Fall so, als hätte sie schon sehr, sehr viele Follower. Sie beginnt ihre Videos also mit: Hi Leute, sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hatte so viel zu tun. Sowas in diese Richtung. Außerdem richtet sie ab einem gewissen Zeitpunkt ein Postfach ein. Ähnlich wie wir also. Aber Sarah und ich haben da ja schon was hingeschickt bekommen. Ist also ein gutes Zeichen, würde ich behaupten. In einem ihrer Videos spricht Sam etwas an, wo dir, Sarah, wahrscheinlich gleich alle Haare zu Berge stehen werden.
Ja, ich weiß es ja jetzt schon.
Ja.
Aber ich finde es immer noch ganz, ganz furchtbar.
Ja, denn Sam geht immer, wirklich immer komplett geschminkt ins Bett.
Ja. Ja, was soll ich dazu sagen?
Und es ist nicht mal so, dass sie abends denkt, oh, ich bin zu faul oder sie vergisst es oder ähnliches, sondern sie möchte extra geschminkt ins Bett gehen. Das heißt, wenn mal die Schminke verrutscht ist über den Tag, dann schminkt sie sich extra nochmal nach.
Ach, ehrlich?
Ja.
Oh Mann.
Sie sagt, sie könne einfach besser schlafen, wenn sie weiß, dass sie gut aussieht.
Das erinnert mich total an die Folge von How I Met Your Mother, wo Barney doch mit seinem Anzug schlafen geht. Ja, also das ist so, stimmt, ein Schlafanzug-Anzug.
Ja, stimmt.
Damit er immer gut aussieht, wenn irgendwas passiert.
Ja, aber das ist noch mehr vertretbar als die Schminke.
Definitiv. Leute, geht nicht mit Schminke schlafen. Mm-mm. Das ist so, so schlecht für die, ja, Haut.
Laut eigener Angabe besitzt sie Make-up im Wert von $3,000 bis $4,000. Dabei steht sie ganz besonders auf knallige Farben, ganz genau wie bei ihrer Haarfarbe. Es gibt so gut wie keine, die sie noch nicht ausprobiert hat. Von Knallpink zu Knallrot ist alles mit dabei. Ihr Traum ist es, irgendwann einmal Schauspielerin zu werden. Sie spricht häufiger darüber, wie beeindruckend sie das Schauspielern findet. Doch in ihren Videos spricht sie auch über einige ihrer Macken. Und eine davon ist die Lautstärkeregelung am Fernseh oder am Radio, denn die muss bei ihr immer auf einer geraden Zahl stehen. Aber ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten der Fall ist, ehrlich gesagt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das haben wirklich richtig, richtig viele.
Ja. Ganz am Anfang der Folge habe ich euch ja bereits erzählt, dass Sam mittlerweile 5 Kinder hat. Und Achtung, mit dabei sind 2 Zwillingspärchen. Das erste Zwillingspaar bekam sie bereits mit 19 Jahren mit ihrer Highschool-Liebe. Doch Sam bemerkte relativ schnell, dass das nicht der Mann fürs Leben ist und so gingen sie letztendlich getrennte Wege. So wurde aus Sam eine alleinerziehende Mutter und um gut für die Zwillinge sorgen zu können, hat sie zu diesem Zeitpunkt 3 verschiedene Jobs. Einer davon ist der Job der neugeborenen Fotografin und noch dazu verkauft sie nebenbei Beauty-Produkte. 2008 tritt dann ein neuer Mann in ihr Leben, Ernie, geboren am 25. Mai 1985. Ernie ist der Mensch, der sich immer um alle anderen zuerst kümmert. Ihm ist es sehr wichtig, dass es den Menschen um ihn herum gut geht und es ihnen an nichts fehlt. Er stellt die Bedürfnisse der anderen stets über seine eigenen. Zu seinen Hobbys zählt unter anderem das Lesen. Seine Mutter musste ihm früher teilweise die Bücher wegnehmen, weil er sonst die ganze Nacht nur gelesen hätte. In der Schule war er immer sehr gut und in seiner Freizeit mochte er neben dem Lesen Computer und Gaming. Was Computer angeht, ist Ernie sehr talentiert. Er kann einen PC komplett auseinanderbauen und dann wieder zusammensetzen. Daher wird euch sein Studiengang nicht sonderlich überraschen, denn er studiert Technology. Nebenbei arbeitet er in einer Base- und Softball-Manufaktur. Im Jahr 2008 trifft er dann in einem Tattoo-Shop auf Sam. Ernie hat lange Haare und trägt an diesem Tag einen dunklen Trenchcoat, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Beide lieben Tattoos und Piercings. Direkt eine Gemeinsamkeit. Sie haben einen super Start in ihre Beziehung. Ihre Familien beschreiben die beiden als seelenverwandt. Als Sam ihren zukünftigen kennenlernt, sind ihre Zwillinge 18 Monate alt. Und nach ungefähr 2 Jahren Beziehung möchte Ernie mit ihr den nächsten Schritt gehen und fragt sie, ob sie zusammenziehen möchten. Noch dazu will er die Zwillinge adoptieren. Er möchte mit Sam eine kleine Familie werden. Doch sie möchten die Familie noch vergrößern und 2011 ist es soweit. Sam wird erneut schwanger. Und jetzt die große Überraschung, es sind wieder Zwillinge. Und mich hat dann mal interessiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 2-mal hintereinander mit Zwillingen schwanger zu werden. Und die liegt bei 1 zu 10.000. Doch die beiden hatten schon vor der Schwangerschaft Geldprobleme. Und das wird mit dem Zuwachs natürlich eher schlechter als besser. Aufgrund dessen hat Ernie von nun an 2 Jobs. Über den ersten haben wir ja bereits gesprochen, also den Job in der Base- und Softball-Manufaktur. Und der zweite Job ist der in einer Pizzeria. Für Ernie ist es jedoch kein Problem, so viel zu arbeiten. Er würde alles tun, um seine Familie versorgen zu können. Was ihn allerdings sehr stört, ist Sams Online-Verhalten. Ihm gefällt es gar nicht, dass sie so viel über ihr gemeinsames Leben preisgibt. Vor allem die Videoaufnahmen der Kinder. Ein YouTube-Video, welches auf Sams Account zu finden ist, zeigt ihre Tochter, die gerade auf dem Beifahrersitz zu Bon Jovi tanzt. Sam filmt das Video, während sie fährt. Dass Ernie damit also nicht konform ist, ist absolut nachvollziehbar.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das geht gar nicht. Ja. Also ich denke mir auch jedes Mal, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, warum nimmst du dein Handy raus und filmst irgendwas, wenn du fährst?
Ja, das ist so fahrlässig.
Übel. Und das ist auch einfach gar nicht cool.
Nee.
Ich denke mir da nie, boah, krass, was ein
cooler Typ.
Ja. Ich denke mir jedes Mal, das ist einfach fahrlässig.
Ja, voll.
Und wenn du kleine Kinder, deine Kinder noch mit im Auto hast, dann verstehe ich das gleich 5-mal nicht.
Mhm. Ihre YouTube-Videos zu drehen hat für Sam eine sehr große Bedeutung. Einen richtigen Job ausführen möchte sie nicht. Obwohl man ja schon dazu sagen muss, dass sie zu Hause 4 Kinder hat, was ja mehr als ein Fulltime-Job ist. Währenddessen versucht sie weiterhin, ihren YouTube-Account groß rauszubringen. Sie beginnt, über Politik zu sprechen und auch Gäste einzuladen, aber dennoch schafft sie es kaum über die 100 Klicks. Nun sind wir im Jahr 2012 angelangt und Ernie wird immer frustrierter. Denn er hat das Gefühl, dass Sam nichts mehr macht außer YouTube. Wenn er von seinen 2 Jobs nach Hause kommt, sieht es nicht so aus, als hätte sie irgendetwas im Haushalt gemacht oder sonst etwas erledigt. Am 20. Mai 2013 macht Sam einen Schwangerschaftstest und der ist positiv. In einem ihrer YouTube-Videos erzählt sie darüber und erzählt auch, dass sie darüber nicht gerade begeistert ist. Es sei gerade nicht der ideale Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Was vermutlich auch daran liegt, dass es zwischen ihr und Ernie nicht mehr so gut läuft und das wohl auch schon länger. Zwischendurch ist er sogar ausgezogen, dann aber für die Kinder zurückgekommen. Diesmal ist es keine Zwillingsschwangerschaft, die beiden bekommen einen Sohn. Was jedoch nur kurze Zeit später wieder einen großen Streit auslöst, ist eine Hochzeit. Ernies Hochzeit. Eine Hochzeit in einem Online-Game. Also sein Avatar heiratet den Avatar einer weiblichen Spielerin. Die beiden kennen sich also nicht persönlich, sondern nur im Spiel. Aber Sam hat das natürlich ganz und gar nicht gepasst. 2014 heiraten Ernie und Sam im richtigen Leben. Doch auch das kann die Beziehung der beiden nicht mehr retten. Im Sommer desselben Jahres meldet sich Sam bei der Polizei und gibt an, Ernie habe sie mit einer Box geschlagen. Daraufhin wird er zur Befragung aufs Revier gebracht und verhaftet. Was damals schon etwas seltsam ist, Sam hatte keinerlei Verletzungen davongetragen und das, obwohl die Box, mit der Ernie sie geschlagen haben soll, ziemlich schwer und robust ist. Wäre sie damit geschlagen worden, hätte sie wahrscheinlich irgendwelche Verletzungen davontragen müssen. Ernies Familie glaubt ihr auch nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass er gewalttätig gewesen sein soll. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Tag der Entführung. Sam befindet sich nun also auf dem Revier und tätigt dort ihre Aussage. Zu Beginn soll sie dem Polizisten ihren Tagesablauf beschreiben und das macht sie auch. Sie sei nach Hause gekommen, der Fernseher sei gelaufen und dann haben sie zusammen gegessen. Alles sei normal gewesen, es hätte keine Streitigkeiten gegeben und Ernie hätte sogar gute Laune gehabt. Dann seien sie wie immer gemeinsam zu Bett gegangen. Nun fragt der Polizist sie nach ihrer ersten Erinnerung, nachdem sie eingeschlafen war. Sie gibt an, dass sie davon aufgewacht ist, als ihr jemand die Decke heruntergerissen hat. Der Polizist hakt immer weiter nach. Und was ist dann passiert, nachdem du aus dem Bett gezogen wurdest? Die Männer hätten sie also aus dem Bett gezerrt und mit dem Gesicht auf den Boden gedrückt. Dann hätten sie ihr ein Messer gegen die Kehle gedrückt, um zu verhindern, dass sie sich gegen ihre Angreifer zur Wehr setzt. Zwei der Männer hätten Ernie mit die Treppe nach unten genommen, einer sei bei ihr geblieben, um ihr weiter das Messer gegen den Hals zu drücken. Dann habe sie nur hören können, wie die Männer im Wohnzimmer auf Ernie einschlugen und ihn anschrien. Sie konnte allerdings nicht hören, was sie zu ihm sagten. Dann hätten sie Sam auch nach unten gebracht und dazu gebracht, auf ihre Knie zu gehen. Ernie haben sie dann gezwungen, seine Frau anzuschauen. Dann hätten sie ihm mit der Pistole mehrfach ins Gesicht geschlagen, ihn an den Haaren gezogen und diese letztendlich abgeschnitten. Ihr erinnert euch, man hatte Haare neben der Tür gefunden und das waren eben Ernies Haare.
Ah, ja.
Dann sagten sie zu ihr, sie solle die Haare behalten, denn das sei das Einzige, was ihr von ihrem Ehemann bleiben wird. Anschließend brachte man sie zurück nach oben und fesselte sie. Und dann stellt der Polizist ihr eine sehr entscheidende Frage. Wie konntest du Hilfe rufen, wenn du gefesselt warst? Und ihre Antwort darauf war, mit meiner Nase. Also sie hat mit der Nase angeblich die Nummer ihrer Mutter gewählt. Und ich habe das beim Live-Auftritt schon erzählt, dass ich das selbst getestet habe. Und es hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Aber auch, weil mein Handy eine Gesichtserkennung hat.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, es kommt natürlich auch immer drauf an, wo ist dein Handy? Wie kommst du da ran? Wie genau war sie gefesselt? Weil ich war ja natürlich, obviously, nicht gefesselt. Und deswegen hat es so gut funktioniert. Also es ist machbar, aber ja, fraglich, ob das bei ihr so gut hätte klappen können.
Aber, das habe ich auch beim Live-Auftritt schon gesagt, das Allereinfachste ist ja eigentlich, Siri zu sagen, dass sie jemanden anrufen soll.
Ja, das stimmt. Die gab es 2015 auch schon, oder?
Ich glaube schon.
Weil ich glaube, eine Gesichtserkennung gab es damals noch nicht. Mm-mm. Aber ja, Siri hätte es schon geben können.
Ja, und ich weiß nicht, ob du das manchmal auch hast, aber manchmal stelle ich mir das vor, wenn jetzt jemand in meine Wohnung rein spazieren würde und mich angreift, und meine Siri liegt auf dem Nachttisch oder so, also mein Handy, dann kann ich ja einfach sagen, hey Siri, wähle den Notruf.
Ja.
Und da muss die Person ja erstmal so schnell reagieren und dann ja auch von dir ablassen.
Ja, klar, stimmt.
Das ist eigentlich schon sehr schlau.
Der Polizist ist daraufhin etwas verwundert und fragt nach, ob sie ihr das Handy einfach dagelassen haben. Daraufhin sagt Sam, sie habe die Frage der Männer, ob sie ein Handy bei sich habe, mit Nein beantwortet. Doch wie schon erwähnt, kann sie aufgrund der Masken keinen der Männer beschreiben. Das Einzige, was sie mit Sicherheit sagen kann, ist, dass einer der Männer mit einem hispanischen Akzent gesprochen habe. Dann wird sie außerdem noch gefragt, was denn das Motiv der Männer gewesen sein könnte, und Sam kommt sofort Ernies Vater in den Sinn. Er habe häufiger Probleme damit, in Sachen verwickelt zu sein, in die er nicht verwickelt sein sollte. Was sie in dieser Theorie bestärkt, ist die Aussage eines der Verbrecher, denn er habe gesagt, dass sie ins Haus von Ernies Vater wollen. Sie geht also davon aus, dass die ganze Entführung eine Rache an Ernies Vater sein könnte. Umgehend wird eine Einheit zum Haus von Ernies Vater geschickt. Währenddessen sagt Sam, dass sie glaubt, dass Ernie sein Handy bei sich haben könnte. Und tatsächlich kann das Handy lokalisiert werden, und zwar in einer Stadt, die sich rund 20 Minuten mit dem Auto entfernt befindet. Gegen 3.20 Uhr wird es dann in Pittsburgh geortet. Die Polizisten fragen Sam, ob sie dort jemanden kennt. Doch Fehlanzeige. Ganz plötzlich wird das Handy dann ausgeschaltet und kann so auch nicht mehr geortet werden. Ernies Vater können sie in seinem Haus ebenfalls nicht antreffen, doch auch sonst befindet sich niemand im Haus. Sie werfen einen Blick in die Akte seines Vaters und er und Ernies Onkel wurden in der Vergangenheit schon häufiger wegen verschiedener Delikte verhaftet. Allerdings sind sie nun etwas älter geworden und seitdem läuft es bei ihnen offenbar auch etwas ruhiger ab, zumindest was Straftaten angeht. Vor den Polizisten hatte Sam von einer sehr harmonischen und liebevollen Ehe gesprochen und hatte mit keinem Satz die Anzeige erwähnt, die sie einmal gegen Ernie gestellt hatte. Als die Polizisten das herausfinden, wird sie erneut befragt. Jetzt hat sie nun doch einen Verdacht, wer hinter der Entführung stecken könnte. Sie habe einen Tag zuvor eine Freundin im Krankenhaus besucht und ihr über die Gewalt erzählt, die sie durch Ernie erfährt. Ein Mann im selben Raum sei sehr verärgert darüber gewesen, wie Sam von ihrem Mann behandelt wird. Sein Name sei John Rebell. Jedoch sei das nur sein Facebook-Name, den wahren Namen kenne sie nicht. Er habe zu Sam gesagt, dass er die Sache schon regeln werde. Er sollte die gemeinsame Freundin dann am nächsten Tag aus dem Krankenhaus abholen, habe kein eigenes Auto und Sam bietet ihm dann ihr Auto an. Jetzt klingelt ihr Handy. Sie schaut darauf und sagt, oh mein Gott, ich habe gerade eine Nachricht bekommen und laut dieser Nachricht sei John gerade in diesem Moment im Krankenhaus. Schnell wissen die Polizisten seinen richtigen Namen, Jonathan Sanford. Er ist erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden, also auf ins Krankenhaus. Als die Polizisten vor Ort eintreffen und gerade dabei sind, das Krankenhaus zu betreten, laufen zwei Männer an ihnen vorbei. Und einer von ihnen sieht genauso aus wie Jonathan. Der Polizist dreht sich ganz lässig in die Richtung der jungen Männer und sagt, »Hey, Sanford!« Die beiden Männer beginnen zu rennen und versuchen zu fliehen. Doch die Polizisten sind schneller und schnappen die beiden relativ fix. Eine sehr kurze Verfolgungsjagd also. Einer der beiden ist tatsächlich der 25-jährige Jonathan und der andere der 26-jährige José Pons. Doch sobald Jonathan geschnappt ist, kooperiert er mit der Polizei. Er sieht wenig Sinn darin, ihnen irgendwelche Lügen aufzutischen. Er beginnt also nun zu berichten, wie die Tat seiner Meinung nach abgelaufen ist. Seine Aussage startet mit dem Kennenlernen von Sam im Krankenhaus. Sie habe dort von der Gewalt erzählt, die sie durch ihren Ehemann erfahren muss. Jonathan hatte das Gefühl, handeln zu müssen und bot ihr seine Hilfe an. Doch Sam war laut seiner Aussage von Anfang an eingeweiht gewesen. Der ursprüngliche Plan war es, Ernie Drogen unterzujubeln und der Polizei dann einen anonymen Tipp zu geben. So sollte es zu einer Festnahme kommen. Relativ schnell besorgten sie daraufhin Meth und fuhren dann zurück nach Pittsburgh, um über den weiteren Ablauf zu sprechen. Und dann kam ihnen eine neue Idee. Sie fragten Sam, was sie denn davon halten würde, wenn sie nicht nur dafür sorgen würden, dass Ernie verhaftet wird, sondern dass sie ihn ganz aus ihrem Leben schneiden würden. Sam fragte sie daraufhin, ob sie das wirklich machen würden. Sie vereinbarten, dass sie die Haustür unverschlossen lassen sollte, wenn sie damit einverstanden war. Sollten die drei Männer das Haus jedoch verschlossen vorfinden, bleiben sie bei dem Drogenplan. Diese wollten sie in seinem Auto platzieren. Jonathan fragte Sam dann jedoch nach den Kindern. Schließlich konnten diese wach werden und etwas sehen, besonders im Fall des zweiten Plans. Sam beruhigte ihn und sagte, darum bräuchte er sich keine Sorgen machen. Sie würde ihnen etwas zum Schlafen geben. Und jetzt kommt auch der Name des dritten Mannes ins Spiel, Octavius. Weiter erzählt Jonathan, dass sie die Haustür gegen 2 Uhr an jedem Abend unverschlossen vorgefunden hatten. Und so kam also Plan B zum Einsatz. Sie brachten Ernie in ihre Gewalt und gingen dann noch einmal zurück, um Sam zu fesseln. So sollte alles glaubwürdiger erscheinen. Den Anruf bei ihrer Mutter tätigte sie jedoch noch bevor sie gefesselt wurde. Also nicht mit ihrer Nase. Ernie brachten sie dann in Sams Auto und fuhren mit ihm nach Sand Crossing in Camp County, Texas. Dort flehte Ernie um sein Leben und flehte, dass sie seiner Familie nichts antun sollten. Doch es half nichts. Die Männer töteten ihn mit einem einzigen Kopfschuss. Um seine Aussage zu untermauern, dass Sam von Anfang an Bescheid wusste, gibt er an, mit ihren Kindern sogar Essen bei Walmart gekauft zu haben. Die Polizei überprüft nun die entsprechenden Überwachungsaufnahmen und tatsächlich entdeckt man dort ihre 5 Kinder in Begleitung der 3 Täter. Nicht sonderlich überraschend streitet Sam alles ab. Doch nicht nur Octavius bestätigt seine Aussage, sondern auch Sams eigene Handydaten. Denn dadurch ist ganz klar zu erkennen, dass sie in regem Austausch mit den 3 Männern gestanden hatte. Nun fragen die Polizisten Jonathan, ob er sie zu Ernies Leiche führen kann, und er bejaht. Wie von Jonathan beschrieben, finden sie Ernie in den Wäldern von Sand Crossing vor. Mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt und nur noch mit Unterwäsche bekleidet, liegt er auf seinem Bauch. Deutlich zu erkennen ist, dass ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde und dass die Todesursache ein Kopfschuss war. Jonathan scheint also die Wahrheit gesagt zu haben. Allerdings ist jetzt noch die Frage zu klären, wer denn letztendlich den tödlichen Schuss abgefeuert hat. José sagt, Jonathan habe geschossen, doch wie ihr euch denken könnt, sagt Jonathan genau das Gegenteil aus. Jonathan sagt, dass er Ernie die Kehle aufschneiden wollte, doch bevor er das tun konnte, gab José den Schuss ab. Letztendlich schenken die Polizisten Jonathan mehr Glauben, schon allein, weil alles andere, was er gesagt hatte, so gestimmt hatte. Und sie konnten sich nicht vorstellen, warum er angeben sollte, dass er vorhatte, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Die Polizisten rufen Sam nun nochmal an und sagen ihr, sie solle noch einmal aufs Revier kommen. Sie glaubt, dass sie nun das Handy ihres Mannes abholen könne. Doch sie wird direkt dort behalten und festgenommen. Kurze Zeit später wird auch der 3. Mann im Bunde, Octavius, festgenommen. Er gibt an, er habe geglaubt, bei der ganzen Sache ginge es nur um eine Entführung und nicht um Mord. Vor einer Anklage schützt ihn diese Aussage jedoch nicht. Beginnen wir jetzt mit den Prozessen von Sam, denn es gab tatsächlich 2 Prozesse, nur für sie, einen für jede Tat. In Mount Pleasant fand der Prozess für schwere Entführung statt und in Camp County der Mordprozess. Im März 2017 wird Sam der schweren Entführung für schuldig gesprochen und erhält eine Strafe von 50 Jahren. In diesem Prozess gibt sie plötzlich an, Tabletten genommen zu haben und sich an nichts mehr erinnern zu können. 7 Monate später findet dann der Mordprozess statt und auch hier wird sie für schuldig befunden und zu 99 Jahren Haft verurteilt. Jonathan sagt in diesem Prozess als Zeuge aus und wiederholt erneut, dass Sam von dem geplanten Mord gewusst habe. Ein sehr wichtiger Beweis während dieses Prozesses sind die Handydaten von Sam. In einer der Befragungen ist sie einmal nach draußen gegangen, um angeblich mit ihrer Mutter zu telefonieren. Stattdessen kontaktierte sie jedoch Octavius und schrieb: "Zerstöre Ernies Handy, mach die Scheiße kaputt." Sie hielt sich dann für besonders clever, indem sie die Nachrichten löschte, aber natürlich konnte die Polizei die wiederherstellen. Octavius bekommt ebenfalls 2 Prozesse, aus denselben Gründen wie Sam. Er wird ebenfalls in beiden Taten für schuldig gesprochen und bekommt im Juli 2016 23 Jahre für die Entführung und im Dezember 75 Jahre für den Mord. Er hat sich während des Prozesses immer wieder in Widersprüche verstrickt, was vermutlich mit ein Grund für seine Verurteilung war. Jonathan und José bekamen keinen Prozess, aber auch nur aus dem Grund, weil sie sich beide direkt für schuldig erklärt haben. Also es ist so, wenn man sich direkt schuldig bekennt, dann bekommt man keinen Prozess, sondern eben einfach direkt eine Strafe.
Ja, genau. Das hatte uns letztens auch mal eine Hörerin geschrieben.
Genau, ja.
Weil wir uns da einmal drüber gewundert haben, warum er dann sagt, er wäre unschuldig.
Ja.
Aber das liegt daran eben, genau, dass er dann keinen Prozess mehr bekommt.
Genau. Und bei den beiden war es dann so, dass sie jeweils insgesamt 50 Jahre Gefängnis bekommen haben. Ich glaube auch, weil Jonathan einfach von Anfang an direkt mit der Polizei kooperiert hat, dass die Strafe da einfach milder ausgefallen ist als bei den anderen beiden.
Ja, wahrscheinlich.
Noch dazu kommt, dass die beiden nach der Hälfte ihrer Strafe einen Antrag auf Bewährung stellen können.
Mhm.
Und ich habe dich ja auch schon beim Live-Auftritt gefragt, Sarah, was du denkst, was Sams Motiv gewesen sein könnte.
Und ich habe damals ja schon gesagt, dass ich es ganz, ganz schwer finde, das einzuschätzen. Also, dass ich mir da gar nicht sicher bin. Aber mittlerweile weiß ich ja, was vermutet wird, was das Motiv ist. Und ich finde das nach wie vor einfach unglaublich.
Ja, absolut. Und es wird sehr, sehr viel spekuliert, weil Sam die ganze Tat ja nie selbst zugegeben hat. Eine der Vermutungen ist, dass Ernie sie endgültig verlassen wollte, weil er einfach mit ihrem Lifestyle nicht zufrieden war. Vielleicht hatte sie die Befürchtung, dass er ihr die Kinder wegnehmen könnte und wollte ihn deshalb aus dem Weg schaffen. Andere vermuten, und das ist eine sehr krasse Vermutung, dass sie einfach nur wollte, dass ihr YouTube-Account berühmt wird, dass sie quasi die Frau ist, die so Schlimmes durchgemacht hat, aber trotzem stark geblieben ist, sowas in diese Richtung.
Ja, genau. Und diese Vermutung, die fand ich auch einfach so unfassbar.
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Und wenn man sich überlegt, dass sie Stand heute immer noch nur 1400 Abonnenten hat, ja, hat nicht funktioniert, wenn das der Plan gewesen ist.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber auch gut so.
Ja, absolut, ja.
Also bevor es da dann noch irgendwelche Nachahmungstäter gibt, ja, weil sie denken, da kriegt man ein bisschen YouTube-Fame,
ja,
ist das ganz gut, dass das nach hinten losgegangen,
ja,
ist.
Ja, total. Eigentlich sollte ihr Account auch komplett gelöscht werden.
Ja.
Während der Recherche bin ich dann auf eine Seite gestoßen, die sich Jailbabes nennt. Also es erscheint im ersten Moment wie eine Dating-Seite für Gefängnisinsassen. Die Website selbst sagt über sich aber, dass sie keine Dating-Website sei, sondern solle den Insassen einfach Kontakt zur Außenwelt ermöglichen. Sam beschreibt sich auf dieser Seite selbst. Ich bin nicht wertend. Ich stehe auf Anime, Manga, Cosplay, Literatur und Gaming. Ich liebe es, draußen zu sein und ich liebe alle Tiere, aber Katzen sind die besten. Ich bin ein kleiner Nerd, aber witzig. Ich versuche Spanisch zu lernen und kann die American Sign Sprache fast fließend, also die Gebärdensprache. Ich liebe lange Gespräche und ich bin ein Quatscher, lol. Das beste Geschenk, welches man mir machen kann, ist immer ein Buch. Ich liebe es zu lesen. Weiter schreibt sie, dass es mit ihr nie einen schlechten Moment gebe.
Aha, ich denke, das würde nicht jeder so unterschreiben.
Nein, definitiv nicht. Sie sei eine koffeinsüchtige Mormonin, die gerne lacht und das Leben in vollen Zügen genießt. Weiter unten ist dann eine Art Steckbrief zu finden und was ich daran am interessantesten fand, ist das Freilassungsdatum. Dort steht früheste mögliche Entlassung 2040 und spätestmögliche Entlassung 2164. Was ich auch beim Live-Auftritt schon erzählt habe, ist, dass ich wirklich versucht habe, über die Seite Sam zu kontaktieren.
Ja.
Aber es hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ja, leider hat das nicht funktioniert.
Keine Rückmeldung bekommen.
Ich konnte es gar nicht abschicken, weil das System irgendwie sehr kompliziert war. Und ich habe da nicht ganz durchgeblickt. Aber ist vielleicht auch besser so.
Ja, aber ich finde das auch immer noch total krass, dass man eben Straftäter über solche Foren kontaktieren,
ja,
kann. Das war ja bei Alan Ivanov.
Ja.
War das ja genauso. Über Alan Ivanov sprechen wir ja in Folge 49, The Mukilteo Shooting. Mhm. Und genau, er ist eben auch auf solch einer Website,
ja,
zu finden und man kann ihn dort auch kontaktieren.
Das ist wirklich, ja, verrückt.
Ja, finde ich auch. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die eben Straftäter kontaktieren,
ja,
und extrem verehren und feiern. Also da musst du dir ja einfach nur mal Ted Bundy anschauen.
Ja, absolut. Und kleiner Spoiler, so ein Fall, also wo jemand einen Straftäter angehimmelt hat, das wird mein nächster Fall.
Mm.
Also das wird Teil meines nächsten Falls.
Da bin ich richtig gespannt.
Ich muss noch sagen, ich finde bei solchen Fällen, ich finde es immer ganz furchtbar, dass die Kinder eben beide Elternteile verlieren.
Total.
Weil der eine ist gestorben und der andere Part sitzt lebenslang im Gefängnis.
Mm.
Soweit ich weiß, sind die Kinder aber bei Sams Mutter. Und ich habe mir auch mehrere Dokus angeschaut über den Fall, wo auch ihre Mutter spricht und auch ihre Schwester spricht. Und ich glaube, dass die Kinder dort gut aufgehoben sind.
Ja, wahrscheinlich. Weißt du denn, ob die Kinder noch Kontakt zu ihrer Mutter haben?
Weiß ich nicht, nee.
Hm. Heftig.
Ja,
ganz,
total,
ganz heftig.
Und wenn es wirklich nur für den Fame war, also dafür habe ich echt gar keine Worte.
Überhaupt nicht, gar nicht. Also nicht, dass es ein gerechtfertigtes Motiv gewesen,
ja,
wäre, wenn sie das gemacht hätte, weil er sie endgültig verlassen,
ja,
wollte. Aber für den Fame, das ist einfach, ja, das ist ein so niedriger Beweggrund,
ja,
das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Aber was wirklich das Motiv war, werden wir vermutlich nie erfahren, außer Sam spricht irgendwann einmal selbst darüber.
Aber es würde mich ja auch nicht wundern, wenn das dann irgendwann mal verfilmt wird oder sie selbst,
ja,
in einer Dokumentation spricht oder ein Buch schreibt,
ja,
weil das ist ja eigentlich der beste Weg, um Fame zu werden.
Ja,
ne?
Absolut, ja. Und damit sind wir am Ende des Falls angekommen. Wie immer, bleibt gerne dran für unsere Outtakes.
Mhm.
Und dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Den ich beim Live-Auftritt behandelt habe. Und an dieser Stelle, ihr kennt das, sprechen wir erst einmal. War das kein komisches Geräusch?
Was?
Nee, weil du so geguckt hast, dachte ich.
Nee, ich hab dich einfach nur angeschaut.
Okay.
Das machst du voll oft, wenn ich dich anschaue, bist du so. Okay. Ich schau dich manchmal einfach nur.
Okay, ich versuche mir das abzugewöhnen, ey. Okay, nochmal.
Die Folge von How I Met Your Mother. Mother.
Mal.
Das erinnert mich total an die Folge von How I Met Your Mother. How I Met Your Mother.
Da ist auch dieses Mother. Hässlich. Ja.
Das erinnert mich. Oh, mein Bauch.
Mary Kay, um ganz genau zu sein, übrigens.
Aber keine zum Abschminken. Hä? Was ist mit dir?
Zu seinen Hobbys zählt unter anderem das Lesen. Nochmal, das war richtig komisch gesagt. Ja,
richtig strange.
Ich wollte erst weiter im Satz und dann habe ich gemerkt, du hast Pause und dann habe ich halt. Ja.
Das war richtig, richtig komisch. Das war richtig so Hörbuch oder so.
Ja.
Das Lesen.
Also, falls hier jemand einen Job als Hörbuchsprecherin für mich hat, come to me.
Okay.
Wer schreibt noch LOL? Ich hasse LOL einfach, ich dieses Wort. Echt?
Ich sag LOL.
Okay, bei dir ist
Make
okay.
Make LOL great again.
Schmock und LOL, okay.
Schmock und LOL. Voll der Schmock, LOL.
Geil. Weil da steht halt, ja, 21. So steht's halt da.
Ja, ich weiß, was du meinst. So wie 1995.
Nein, ist ja 21.064.
Nee, 2100 eigentlich. 21.000, da wären dann 3.
2164.
Ja, würde ich sagen.
21.000. Okay.
Wenn der Weidmann hören würde, wäre der auch so, okay, wir müssen nochmal ganz von vorne.
Der eine Punkt, im Mathe-Abi war gerechtfertigt, liebe Laura.
Vielleicht nicht mal dann.
Nicht mal dann, ja, scheiße. Egal.
Jetzt hast du ihn.
Jetzt habe ich
ihn. Den kann dir niemand mehr nehmen.
Nee, bin ich proud of. Naja, okay.
Tschüssi.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Mein Name ist Paul Ripke und heute geht es um den Podcast AWFNR, Alle Wege führen nach Ruhm. Der Paul Ripke Podcast, das ist ein Gesprächspodcast für seichte Unterhaltung. Also du lauschst zwei Menschen, manchmal auch drei, bei einem Telefonat oder einem Gespräch dabei zu, wie sie darüber labern, was in ihrer letzten Zeit so abging. Bei AWFNR rufe ich Leute aus meinem Telefonbuch, interessante Freundinnen aus aller Welt an, neben Poldi, Lola Weipert, Bowser kommen hier auch regelmäßig, Chrissy Martin und Caro Kauer zu Wort. Oder eben auch Menschen, die einfach mich begeistert haben. Jonas Deichmann war da, Jan Ulrich, mit dem habe ich gesprochen. Und grundlegend weiß ich nicht ganz genau, was da in der Zukunft passiert, aber ich rufe Leute an, die ich in der Woche vielleicht auch mal kennengelernt habe und die mich inspiriert haben, um vielleicht euch da draußen auch ein ganz klein bisschen zu inspirieren. Jedes Gespräch überrascht zumindest mich jedes Mal aufs Neue und manchmal kommt sogar dabei raus, dass ich danach mich für ein Praktikum bei Big FM bewerbe und vielleicht sogar das ein oder andere berufliche Erfolgserlebnis feiern darf. Danke, Lola. Dafür schon mal. Also jeden Dienstag um 16.20 Uhr deutscher Zeit, 420 und so, gibt es eine neue Folge AWFNR. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Podcast auf dem Podcast-Player deines Vertrauens. Viel Spaß beim Hören von Alle Wege führen nach Ruhm.